Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, wann immer ihr das auch hört. Wir haben Donnerstagabend, es gibt eine neue Folge des Dolphins Drives. Mein Name ist Micho und ich bin nicht alleine, sondern an meiner Seite ist auch Tobi.
Wunderschönen guten Abend.
Es fehlt leider Rico, denn es stand in den Sternen, ob wir diese Woche überhaupt einen Dolphins Drive zusammenbekommen würden. Tatsächlich ist es einfach so, dass wir im Moment zeitliche Probleme hatten. Bevor wir loslegen, auch erstmal eine Entschuldigung an alle diejenigen, die sich durch die 2,5 Stunden des letzten Dolphins Drives, ich sag jetzt mal, gequält haben. Die Soundaussetzer waren ja zum Teil fürchterlich. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser klappt und dass wir diese Soundprobleme nicht mehr haben. Schön wär's. Aber ich würde sagen, das war genug der Vorrede, dann starten wir direkt mit den News. Oder was sagst du, Tobi?
Ja, also würde ich auch sagen. Ne? Also es war jetzt schon ein bisschen nervig. Wir hören uns das ja auch immer nachher an. Und ja, vielleicht, wir arbeiten dran an der Technik. Wir sind da zugange.
Also, ja, dann kommen wir zu den News. Und die News haben direkt eine positive Nachricht für alle Dolphins-Fans. Die Miami Dolphins tanken nicht mehr. Wir haben tatsächlich Defensive End Tank Carradine gecuttet. Große Schwächung? Oder?
Nein, also würde ich nicht sagen. Gestartet hätte er eh nicht, dadurch, dass wir dann Herrn, da kommen wir vielleicht später noch zu, einen neuen Spieler von den Cowboys haben seit letzter Woche, wo wir im letzten Dolphins Drive nur kurz drauf eingegangen sind, aber gestartet hätte er nicht. Wenn Cam Dietsche wieder fit ist, wäre er eh nur fünfter oder sechster Mann gewesen. Von daher macht jetzt nicht so viel aus.
Er hat einen Rosterplatz freigemacht für einen neuen Tackle. Und zwar für Andrew Donnell, seines Zeichens Offensive Tackle. Hat in Detroit gespielt, hat in Baltimore gespielt, hat bei den Rams gespielt. Ein Tackle mit Erfahrung. Macht er unsere O-Line jetzt besser, Tobi?
Das würde ich nicht sagen. Er macht sie in erster Linie erfahrener und trägt dem Rechnung, dass wir gerade in der Offensive Line massive Probleme haben, was so Injuries angeht.
Ja, nachdem jetzt Jesse Davis sich im letzten Spiel ja verletzt hatte, ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt, ist eins auf jeden Fall ganz klar, Danny Isodora, den Spieler, den wir vor der Saison geholt haben, ich glaube, wir haben einen 6. Runden-Pick.
Ich glaube, 6. oder 7. Runden-Pick von den Vikings.
Zumindest ein Spieler mit einem gewissen Potenzial und auch mit ein bisschen Erfahrung, den mussten wir leider auf Injured Reserve setzen.
Ja, momentan schlägt das Verletzungspech halt ein wenig zu
beim Miami. Ich sage, da sind wir halt immer noch, da sind wir nicht die Einzigen.
Nein, bei weitem nicht.
Dann haben wir natürlich dann auch noch das Problem gehabt, dass zum Beispiel Allen Hurns, der großartige Wide Receiver, von dem ich im Grunde genommen gar nichts halte, nach einer guten Aktion, nach 5 Snaps im Spiel gegen die Cowboys sich verletzt hatte. Wir stehen jetzt also mit wenig Receivern da. Wir haben Jakeem Grant, Preston Williams und Devonta Parker. Wir haben Albert Wilson, von dem ich persönlich ja sehr viel halte, aber der ist halt einfach auch nicht scharf, fit zu bleiben. Deswegen kann man sich darauf nicht verlassen und stattdessen haben wir jetzt den Spieler, den ich von Anfang an gefordert habe im Roster, nämlich Isaiah Ford. Tobi, du lachst.
Ja, als ich das gestern gehört habe, ich dachte mir schon, dass das freuen würde. Das war also eine zwangsläufige Nachricht, weil er kennt halt die Mannschaft, er kennt die Routen, die er laufen muss und er kennt auch den Coach schon. Von daher sollte er eine faire Chance erhalten und mal sehen, vielleicht kann er sie sogar nutzen.
Ich wollte gerade sagen, er hat in der Preseason ja jetzt nicht schlecht gespielt. Er hat auch in der letzten Saison, als er mal ran durfte, nicht so schlecht gespielt. Also ich hoffe, dass er die Chance zumindest ergreift und dass wir Allen Hurns nicht so schnell wiedersehen müssen. Weil, wie gesagt, den finde ich einfach nur peinlich. Es gab aber, kommen wir direkt mal zur Hauptverpflichtung, die wir gehabt haben, zum Hauptroster-Move. Und zwar haben wir Taco Charlton von den Dallas Cowboys gesigned. Vielleicht zur Vorgeschichte. Die Dallas Cowboys, er war ein ehemaliger First-Round-Pick, ich glaube im Jahr 2017, der auch einiges an Tackles zustande gebracht hat. Insgesamt hatte er 4 Sacks, glaube ich, in 47 Spielen bei den Cowboys. Jetzt keine überragenden Zahlen, vor allem nicht für einen First-Rounder. Und er wurde uns damals angeboten im Tausch gegen Minka Fitzpatrick und sie wollten, glaube ich, noch einen Drittrunden-Pick oben drauflegen. Und da hat Chris Greer ja dankend abgelehnt. Und dann wurde er dann letztendlich bei den Cowboys entlassen und jetzt haben wir zugeschlagen. Und ich bin ja einer der Ersten, der auf unserem Front Office rumhackt, wenn sie meiner Meinung nach irgendwas falsch machen und wenn sie meiner Meinung nach nicht vernünftig hier den Rebuild angehen. Aber an dem Move kann ich tatsächlich nichts Schlechtes entdecken. Tobi, kannst du da irgendwas Schlechtes dran sehen?
Selbstverständlich nicht. Also ich fand erstens mal das Angebot der Cowboys an Miami eine Frechheit, weil sie wollten einfach nur einen Spieler, der bei ihnen nicht so das gebracht hat, was sie sich vielleicht erhofft haben, loswerden, ganz günstig und dafür dann Minka Fitzpatrick schießen. Das sieht man auch daran, dass sie ihn dann 2 oder 3 Tage, nachdem Minka dann in Pittsburgh gelandet ist, entlassen haben. Und was Greer dann gemacht hat, das ist natürlich die hohe Kunst des General Management. Er hat nämlich dann zugegriffen und er macht uns wirklich stärker, weil das hat er ja schon im Spiel gegen seine alte Mannschaft. Hat direkt dann einen Sack produziert bei, ich glaube, 20 oder 30 Snaps oder was er gemacht hat. Also ohne Training, ohne großartig da eingebunden sein zu können, hat er dann trotzdem erstmal Doug Prescott wieder nach einer Woche guten Tag gesagt.
Jetzt habe ich natürlich schon die ersten Nachrichten gelesen. Wow, Miami hat eine furchterregende D-Line. Robert Kempdiefel, Charles Harris, Taco Charlton und Wilkins, alles First-Round-Picks. Meine Güte, was muss das für ein Defense-Monster sein? Ich sag mal jetzt mal langsam mit den jungen Pferden. 3 davon, einer ist noch zu bewerten und hat gerade mal 3 Spiele bisher gemacht, nämlich unser letztjähriger First-Round-Pick Christian Wilkins. Und Taco Charlton und Robert und Cam Dischel galten bei ihren abgebenden Franchise als klare Busts. Die müssen erstmal beweisen, dass sie was anderes haben. Auch an einem neuen Ort. Und ja, ich glaube, über meine Meinung zu Charles Harris, da brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr
sagen. Ja, es ist ja noch ein bisschen hin, aber...
Aber der Kerl darf alle Defense-Steps spielen, immer noch.
Ja, er ist, ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich ist er die Versicherung dafür, dass vielleicht nicht alles so gut läuft, wie es sollte. Also bei Taco Charlton bin ich einfach davon überzeugt. Ich meine, er ist ein ehemaliger First-Round-Pick von Michigan. Die Verbindung zu Michigan und Miami ist klar. Die besteht über unseren Owner. Und da war mir dann klar, dass das wahrscheinlich da über den kurzen Dienstweg relativ in unsere Richtung laufen könnte, wenn vorher keiner zugreift. Und es schien ja vorher auch dann wirklich keiner ernsthaft Interesse zu haben. Und klar, wenn Flores und Patrick Graham diese D-Line ins Laufen bringen, das Potenzial oder das Talent, was da vorhanden ist, zweifelsohne, dann können wir in Zukunft uns drauf freuen, aber ohne Nachverpflichtung oder Ergänzung wird es nicht gehen, weil ein First-Round-Pick ist nicht automatisch ein Superspieler.
Dann kommen wir jetzt erstmal, soll es das mit den News jetzt gewesen sein? Kommen wir zum Roundup, würde ich sagen. Oder ja. Hast du noch News, Tobi?
Nein, es deutet sich jetzt auch nichts spontan an. Hoffen wir mal, dass sich nicht noch einer verletzt. Von daher.
Ja, wird wahrscheinlich. Das. Wahrscheinlich kommt gleich, nachdem wir aufgenommen haben, ja. Schon wieder der Super Trade und wir sind irgendwie wieder eine Stunde zu früh oder so, egal wie spät wir aufnehmen.
Aber wir hatten Taco Charlton besprochen, dass sie ihn entlassen haben. Ne? Wir hatten 2, 3 Sätze haben wir über ihn verloren, immerhin.
Ja, okay. Ja, Roundup, die Kategorie, in der wir kurz über die Sachen sprechen, die in der NFL passiert sind und die nicht mit den Miami Dolphins zu tun haben. Und da haben wir einige Sachen und da will ich auch immer nur erstmal einen ganz kurzen Kommentar haben von Tobi. Und zwar fangen wir mit Tobis Lieblingsthema an. Die New England Patriots haben Antonio Brown entlassen.
Naja, gut, also allen Verschwörungstheorien zum Trotz, selbst Bill Belichick kriegt ihn nicht hin, der Vogel ist scheinbar so unbelehrbar und so exzentrisch, dass er halt auch für New England nicht mehr tragbar ist.
Also ich glaube tatsächlich, dass da irgendwas noch vorgefallen ist, was wir gar nicht so, tatsächlich was gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ja. Das, was bisher passiert ist, glaube ich nicht, dass das der einzige Grund war, aus dem die New England Patriots entlassen haben. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal in der NFL spielen wird. Ich glaube, das war's jetzt. das muss man sagen, er hat also seine Abschiedsvorstellung gegen uns gegeben und auch mit seinem Touchdown gegen uns.
Ja, ich meine, er hat sich bei 3 Franchises jetzt verbrannt, also die 4. wäre sehr, sehr leichtsinnig und hirnverbrannt, sage ich mal, wenn sie da nochmal zugreifen würde.
Ja. Und die New England Patriots haben dann auch trotzdem ohne ihn gewonnen, und zwar gegen die New York Jets am Wochenende, wo dann viele sagen, jetzt gesagt haben, Luke Fork, der kann's ja gar nicht. Wobei ich sagen muss, sorry, aber erstmal ist das ein höchst undankbares Spiel, um Luke Fork zu bewerten, den aktuellen Starting Quarterback der New York Jets, von dem ich ja, auf den ich ja große Stücke halte. Ich muss jetzt also eine Verteidigungsrede halten. Die New York Patriots ist wohl das unangenehmste Team, gegen das ein Rookie-Quarterback spielen kann, gerade in seinem ersten Spiel, weil die alles tun, um den Spieler auch nur zu verwirren. Das ist das Erste. Und dann ist es nun mal so, dass er dem Gase von Anfang an die weiße Fahne gehisst hat. Er hat bei kurzen Force Downs hat er gepuntet, er hat bei langen Second und Third Downs die bekannten Screens und kurze Läufe und so weiter gespielt. Und es war, man hatte allein schon vom Offense-Scheme her nie die Frage, oder es war nie offensichtlich, ob ja, dass man das Spiel überhaupt noch mal gewinnen könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi.
Ja, also ich hatte jetzt in den letzten Tagen auch dann hin und wieder mal Kontakt zu einigen von Bekannten, die Jets-Anhänger sind, und die regen sich tierisch über Gase auf, und ich habe zu denen nur gesagt, ganz ehrlich, ich habe es euch doch vorher gesagt, es war doch klar, dass da irgendwas kommt, und was da kommt, wir haben das 3 Jahre durchgemacht, und seine Screens und sein Auscoachen wollen und sein an einem Plan festhalten bis zum geht nicht mehr. Es wird hart für die Jets, härter als sie vielleicht gedacht haben.
Ja, also es ist natürlich bitter. Ich habe die Gangrene natürlich auch ein bisschen geärgert. Ne? Ich habe gesehen, und wie steht ihr zu Screens? Die sind mir fast an den Hals gesprungen. Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich kein Adam Gase Feind bin, im Gegenteil. Aber er hatte das große Problem, sobald nur ein kleiner Baustein rausbricht, muss er hingehen und muss auf seinen Plan B zurückgreifen. Und der Plan B sind halt nur Screens oder das Spiel quasi direkt aufgeben.
Das ist eine Lüge.
Ja, hallo Rico. Um es vielleicht kurz allen zu sagen, Rico hat es auch noch das... Rico hat es auch geschafft, dazu zu kommen. Das ist eine echt, wir sind da echt relativ spontan, nachdem wir vorhin schon die Sorge hatten. Vielleicht an alle Zuhörer mal, wir hatten sogar gerade eben die Idee, dass jeder für sich eins und getrennt aufnimmt und irgendjemand es zusammenfügt. Dann hatte Tobi plötzlich spontan Zeit. Dann haben wir überlegt, warten wir auf Rico? Dann haben wir gesagt, ob Rico das zeitlich hinbekommt, wir wissen es nicht, weil ich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen einfach auf. Rico meldete sich, und dem habe ich dann, während wir gerade eben über die Jets geredet haben, einfach gesagt habe, Rico, komm dazu. Und Rico hat sich sofort auf den Weg gemacht, und endlich sind wir vollzählig. Hallo, Rico.
Hallo. Ja, ich sitze quasi, ich hoffe, es hallt nicht. Ich sitze quasi okay. In meinem fast leeren Zimmer, weil ich ja umziehe am Samstagmorgen. Und ja, also ich habe hier Ordnung, sag ich mal.
Das ist super.
Und ich gehe davon aus, dass du dann ab Sonntag auch wieder dieses Internet besitzt.
Oh, vielleicht, aber das Problem ist, dass ich jetzt bis zum Ende des Jahres zu einem halben Weltreisenden werde. Das ist total, also bis diese Startsaison des Dolphins Drive wird ungefähr wie die Saison der Miami Dolphins im Real Life.
Ja, also ich glaube sowieso nicht, dass sich dieses Internet durchsetzen wird.
Nee, nein. Langfristig hat das keine Zukunft. Das
keine Chance. Genau.
Also ungefähr wie Adam Gase in New York, um zurück zum Thema zu kommen.
Wir informieren Rico kurz. Wir haben die News abgehandelt. Da gab es ja eigentlich nur ein paar Sachen. Wir haben auch über Isaiah Ford geredet. Sind jetzt gerade beim Roundup, haben ganz kurz Antonio Brown erwähnt und haben jetzt sind von da aus von den New England Patriots halt eben zu den New York Jets gekommen, gegen die sie gespielt haben. Und würde jetzt gerne kurz zum letzten AFC East Team kommen. Chapeau an die Buffalo Bills, die 3-0 gestartet sind, die jetzt die Cincinnati Bengals geschlagen haben. Sie kommen über die Defense, aber die Offense ist mit einem immer noch sehr inkonstanten Josh Allen jederzeit zu Big Plays fähig Und in Kombination mit der Defense scheinen sie in der Lage zu sein, jedes Team zu schlagen. Rico, siehst du das auch so?
Ja, also es heißt ja immer so schön, Defense wins Championships, um jetzt mal wieder die Floskeln rauszuhauen. Und dass die Bills eine richtig, richtig starke Defense haben, das wusste jeder vor der Saison. Manche haben sie sogar Top 5 direkt gesehen. Und auf dem Weg befinden sie sich. Und ja, das Josh Allen überrascht mich positiv. Also ich hätte ihn deutlich schlechter erwartet. Und dann hält so ein Josh Allen auch mal die Siege fest. Mit der Defense zusammen natürlich. Und dem alten Opa.
Ja, also ich bin positiv erstaunt, wie die Spiele laufen. Dass die Bills jetzt 3-0 gestartet sind, ist ein bisschen überraschend. Ich bin gespannt auf Sonntag, um mal da den Bogen zu spannen, wie sie sich da schlagen können. Weil da kommt ja dann ein Team, das dem Unkenrufen zum Trotz das erste Mal scheinbar gegen ein richtiges NFL-Team antritt.
Zumindest ja. Gegen ein NFL-Team mit einem Sieg.
Das ist richtig. Das ist richtig.
So, sie haben gespielt gegen die Cincinnati Bengals, die ja noch schlechter aussehen, als ich ursprünglich gedacht habe. Mhm. Wie sieht's aus? Erwächst uns da Konkurrenz für den First Overall?
Da wir noch gegen die Bengals spielen, haben wir es selber in der Hand, sage ich mal so.
Den berühmt-berüchtigen Tour Bowl.
Wollte ich gerade sagen, der Tour Bowl. Der Gewinner verliert.
Ja, die Frage ist, dieser Tour Bowl, der ja einmal stattfindet, ich befürchte, es gibt auch noch einen Tour Bowl, der findet aber zweimal statt, und das sind die Steelers gegen die Bengals.
Ja, das sieht im Moment alles nicht so toll aus. Das ist übrigens eine super Überleitung, Rico. Ja. Denn das wäre mein nächstes Thema gewesen. Das neue Team von Minka Fitzpatrick hat gegen die 49ers gespielt. Sorry, wollen die tatsächlich jetzt auch Tour haben? Oder wie kann man ein Spiel verlieren, in dem der Gegner 5 Turnover hat? Davon, ich glaube, mindestens 2, ich weiß nicht, ob sogar 3 waren, in der Red Zone. Wie kann man so ein Spiel verlieren?
Und das frage ich mich auch.
Tobi, erleuchte uns.
Ja, die Offense funktioniert halt überhaupt nicht. Die haben keine Mannschaft zusammen. Ich glaube, der James Conner, der Running Back, war dann auch verletzt, glaube ich. Sie haben als Wide Receiver außer Juju Smith-Schuster gähnende Leere, und da läuft halt überhaupt nichts, ne? Und Mason Rudolph kommt auch nicht so richtig rein, und von daher.
Ich habe gelesen, der durfte
sieht übel aus.
Er durfte kaum über die Line of Scrimmage hinauswerfen.
Ja, zwei Würfe waren über die Line of Scrimmage.
Und der Rest überhaupt nicht. Ist natürlich fürchterlich, weil im ersten Spiel sah er gar nicht so schlecht aus. Aber ihr habt schon recht, außer dem Schuster-Schmitz haben die tatsächlich keinen anderen, der da irgendwie wirklich was kann. Und das damals bei der von der Offense, die damals von den 3Bs gelebt hat, mit Brown, Bell und Big Ben.
Ja, da ist ja jetzt keiner mehr von da.
Aber das ist gar nicht das größte Problem. Weil, wenn man sich überlegt, dass James Conner, ich glaube, letztes Jahr auch für über 1000 Yards gelaufen ist, das größte Problem ist für die Steelers, dass sie den O-Line-Code mit Mike Munchak, ich weiß gar nicht, wo er denn hingegangen ist, den haben sie auf jeden Fall verloren. Und irgendwie scheint das gerade in der O-Line auch für nicht so viel Positives gesorgt zu haben, und das merkt man dann im Running Game extrem bei den Steelers.
Ist er nicht zu den Broncos gegangen?
Kann wohl. Das weiß ich nicht.
Vielleicht als D-Line-Coach, sodass die immer noch 0-6 haben.
Ja, das kann möglich sein.
Also hätte mir vor der Saison einer gesagt, nach dem dritten Spiel habt ihr dreimal so viel Quarterback-Hits wie die Broncos, das hätte ich sofort unterschrieben.
Ja.
Gut, da hätte ich gewusst, dass wir 9 haben, dann hätte ich mich gefragt, was ist da los?
Ja.
Gut, kommen wir zum letzten Punkt des Roundup. Und zwar geht es um das Team von Cameron Wake. Es geht um die Tennessee Titans. Nein, Cameron Wake hat keine weiteren Sacks dazu geholt. Er steht also immer noch bei 100,5 Karriere-Sacks. Trotzdem beachtlich. Allerdings, sie haben ja 20-7 gegen die Jacksonville Jaguars verloren. Ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat. Ich habe es mir tatsächlich angetan, muss man schon fast sagen. Und Marcus Mariota wurde ausgebuht. Und zwar richtig übel ausgebuht. Von den eigenen Fans ausgebuht. Er ist in seinem letzten Vertragsjahr, er war der Second Overall, im selben Jahr wie James Winston, glaube ich, richtig?
Mhm. Ja.
Ne? James Winston war der First Overall. Ja, was glaubt ihr? Also ich bin der Meinung, er hat keine Zukunft in Tennessee. Tobi?
Also ich bin mir relativ sicher, dass die Titans mit Mariota gehen, weil eins seiner größten Probleme war halt seine Inkonstanz und die hat er auch gezeigt. Und ich denke, er braucht ein bisschen Entwicklung und wenn er den richtigen Quarterback-Coach kriegt, dann kann das schon noch was werden mit ihm. Er ist ja kein Schlechter, ne? Aber die Frage ist bei den Titans halt, was wollen sie, ne? Weil wenn sie jetzt nach Mariota dann nochmal wieder neu anfangen, dann kommen erstmal ganz dunkle Jahre und ich glaube nicht, dass sie sich das leisten können und leisten wollen.
Naja, also um es mal ganz klar zu sagen, Mariota ist in meinen Augen maximal durchschnittlich. Er ist konstanter in seinem Durchschnitt geworden. Er ist nie im Leben ein First Overall oder sowas in der Richtung. Da sehe ich einen ganz großen
Problem.
Second Overall. Er ist ja, auch Sie sind ja noch nicht aus dem Rennen, was den First Overall angeht.
Nein.
Ja, und die Frage ist jetzt einfach, wollen Sie mit dieser mittelmäßigen Konstanz weitergehen? Ich meine, hilfreich ist nicht. Sie haben ja eh jedes Jahr neu angefangen. Er spielt jetzt im fünften Offense-System. Dann kann man auch im sechsten Jahr das sechste Offense-System mit einem neuen Rookie-Quarterback anfangen. Oder sogar noch ein Jahr warten und das eine Jahr mit Ryan Tannehill gehen. Denn ich glaube nicht tatsächlich, und jetzt kommt die böse Kontroverse, ich glaube tatsächlich nicht, dass Ryan Tannehill viel schlechter ist als Marcus Mariota. Vielleicht sogar besser.
Das ist jetzt keine Kontroverse.
Nee, also, es ist halt wahr, ich weiß. Es ist die reine Wahrheit.
Ich sag mal so, Marcus Mariota ist ja damals das erste Spiel, was er gespielt hat, hat er gleich das Perfect Passer Rating ausgepackt. Das muss man ihm lassen. Also er hat Potenzial, nur ich glaube, er hatte bei den Titans, die haben halt, ich glaube, nie mit Wide Receivern gespielt. Das ist dann halt so ein Problem, was du dann über die Jahre merkst und wo dann halt eine gewisse Konstanz fehlt. Und dadurch, dass du halt immer wieder neue Coaches hast, das kommt dem auch nicht zugute. Ich halte Mariota auch für, ich halte ihn für durchschnittlich, aber im Durchschnitt ist er einer der besseren, also oberes Mittelfeld. So würde ich ihn sehen. Nur, er ist jetzt 5 Jahre dabei, es ist für mich so ein bisschen Teddy Bridgewater-like. So, der wird halt irgendwo Backup werden, oder für ein Jahr oder für 2 Jahre irgendwo Starter werden und dann Backup werden. Das wird, weil er hat halt so ein Stigma jetzt weg und ich glaube auch nicht, dass das nochmal besser wird.
Okay. Gut, da möchte ich direkt mal von einem mittelmäßigen Quarterback zum nächsten mittelmäßigen Quarterback kommen, der auch in sein letztes Vertragsjahr geht. Oder das ist nämlich Dak Prescott, den wir am Wochenende gespielt haben. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die sehen ihn deutlich besser als mittelmäßig. Das hatten wir ja letztes Mal schon das Thema.
Also
ausreichend, ja.
Es ist, er hat halt das Glück, oder die Cowboys haben das Glück, ähnlich wie es die Patriots haben, dass sie jetzt bis jetzt wirklich nur gegen Wurstmannschaften gespielt haben. Wir sind momentan auch eine riesige Wurstmannschaft. Und dann kannst du halt gut aussehen. Mein Gott, wenn ich gegen einen 12-Jährigen boxe, da sehe ich halt auch aus wie Vitali Klitschko.
Aber mal ganz ehrlich, das sah von uns doch in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht aus. Also eigentlich hätten wir das Spiel führen müssen, oder, Tobi?
Deutlich, ja.
Ganz ehrlich, wenn man sich vor Augen führt, welche Chancen wir da alle liegen gelassen haben mit verpasstem Field Goal, nicht gegebenem Touchdown, Fumble 5 Yards vor der Endzone. Also wenn wir diese Chancen, die wir gemacht hätten, effektiver genutzt hätten, wir wären mit einer Führung von 10 in die Halbzeit gegangen, mindestens.
Ne? Ja, und zwar 20 Punkte haben wir, glaube ich, liegen lassen. Ne?
Ja, also wir haben
hätten 20 Punkte haben können nach der Halbzeit. Ne?
Und dann will ich die Cowboys mal sehen, die zu Hause gegen die absolute, ja, die wollen ja eh tanken, Mannschaft auf einmal mit 6 oder 10 Punkten hinten liegen. Dann kriegt so ein Dak Prescott, der freistehend eine Interception schmeißt, Da kriegt er sowas von Zitterarm, du, ey, das kannst du mal gucken.
In der zweiten Halbzeit haben wir es dann natürlich nicht mehr auf die Kette gekriegt, aber die erste Halbzeit hat meiner Meinung nach auch Josh Rosen verdammt gut gespielt. Wir hatten ja jetzt auch eine Frage. Dieser möchte gern nicht gegebene Touchdown oder was auch immer, wie seht ihr das?
Da muss ich jetzt mal, also nicht ausholen, aber da habe ich mich ja mit einem auf Twitter richtig gebieft. Das war richtig witzig, weil er hat das auch so, ja, warum wollen die das wohl nicht challengen, ne? So, weil der Coach am Tanken ist. Und ich denke mir so, ich konnte es nicht sehen, aber ich habe, wie gesagt, immer noch kein Internet. Ich lebe auf Datenvolumen sozusagen. Und gut, ich bin jetzt nicht Krösus, der sich für 10 × 20 € 2,5 Gigabyte kaufen kann. Und ich habe es halt nicht gesehen. Das Ding habe ich aber mir angeguckt. Weil das wollte ich dann wissen. Und ja, ich denke, auf jeden Fall, der Beef ging halt dann weiter. Und am Ende habe ich festgestellt, das war einfach nur ein verbitterter Steelers-Fan. Der halt, ja, gut. So, ich habe ihn dann gefragt, ob die, was die wohl nächstes Jahr in der ersten Runde picken. Da hat er nicht mehr geantwortet, da war er noch beleidigt und hat irgendwelche anderen komischen Sachen geschrieben. Und zu dem Touchdown oder zu dem Nicht-Touchdown, ich denke, wenn die Refs ihm auf dem Feld gegeben hätten, wäre es ein Touchdown gewesen und wäre auch stehen geblieben. So, aber es ist halt auch die Situation, jetzt haben sie ihn nicht gegeben, sie hätten ihn nicht overcalled. Dafür war die Situation nicht klar genug.
Ja, das sehe ich auch so. Ob er die Kontrolle jetzt über die komplette Catch und den Football-Move inbounds gehabt hat, ist halt schwer zu entscheiden und im Zweifel halt eben das, was die Schiedsrichter gecallt haben. Aber ich sage trotz allem, tatsächlich gebe ich da ein bisschen mit Recht. Meine Güte, wir hatten genug Challenges. Wir haben sie nicht mal aufgebraucht. Warum probiert man es dann nicht wenigstens? Das heißt ja auch direkt, ich gebe auf.
Sorry. Ja gut, aber wenn du von oben, weil das entscheidet Flores ja nicht alleine. Ja. Dafür hast du ja oben die Leute sitzen, die das bewerten und sagen, lohnt sich nicht. Und wenn die gesagt haben, hör mal, also zu 90% lohnt sich das nicht, und dann sagt der, ja, pff, ist halt so. Ja gut, man kann ihm das vorwerfen. Dem Vorwurf kann man auch nicht viel entgegensetzen, weil es ist halt so eine Kann-Entscheidung. So, wirf es ihm vor oder lass es sein. Also in meiner Meinung.
Klares 50-50-Ding, ne? Ist halt.
Also in der ersten Halbzeit hatten wir die Cowboys, ich will nicht sagen, im Griff, aber das hätte deutlich anders aussehen können. Selbst bei Run NFL hieß es plötzlich, da gab es ein Foto von einem unserer Dolphins, den ich auch kenne. Namen muss ich jetzt hier nicht unbedingt nennen. Der hatte sich sogar schämenderweise eine Tüte über den Kopf gezogen. Und der liebe nette Icke kam dann an. Und sagte so von wegen, so schlimm ist es doch gar nicht, dass man sich schämen muss. Und dann meinte er aber nach der zweiten Halbzeit, naja, jetzt kannst du die Tüte aber doch wieder aufziehen.
das ist absoluter Blödsinn. Du. Wer sich nur die Highlights anguckt, da sehen die Cowboys natürlich besser aus. Aber man muss sich schon mal die beiden Halbzeiten gesondert angucken. Klar, wir haben keinen Roster mit 40 Spielern, die gut sind. Wir haben halt nur der erste Anzug, der sitzt und der... Und ja, der erste Anzug, der einigermaßen geht, und in der zweiten Halbzeit ist klar, dass dann schlechter wird, weil dann die ganzen Backups kommen müssen. Es können ja nicht alle Stammspieler 100% der Snaps spielen, das geht ja nicht.
Lag es tatsächlich daran, oder lag es einfach daran, dass die Cowboys auf unser System adjusted haben und wir keine Antwort mehr hatten? Provokant gefragt.
Nein, das würde ich nicht sagen, weil wenn sie es konsequent gemacht hätten und nur auf die Schwächen gegangen wären, es lag ja auch viel daran, dann die O-Line, die halt komplett durchspielen musste quasi, wurde dann irgendwann müde und dann wurde der Druck auf Rosen größer, Rosen selber wurde ungenauer, die Receiver haben die, also jetzt rein auf der Offense gesehen, haben die Bälle nicht mehr vernünftig zu fassen gekriegt. Ich glaube, Rosen hatte die ersten 9 oder 10 Passversuche, die der in der zweiten Halbzeit gemacht hat, waren halt alle incomplete. Ne? Von daher, da war dann irgendwann der Ofen aus.
Rico, direkt meine Frage an dich, beziehungsweise auch wieder was Provokantes. Meiner Meinung nach, schlechtester Spieler der Miami Dolphins im Spiel gegen die Dallas Cowboys war der Spieler, um den wir eigentlich unsere Franchise herum aufbauen wollen, oder mit aufbauen wollen, nämlich tatsächlich Xavien Howard. Jeder aber auch wirklich jeder Pass, der in seine Richtung ging, war ein Catch. Er konnte nichts dagegen machen oder er hat auch nichts dagegen gemacht. Teilweise hatte man das Gefühl, er wollte dagegen auch nichts machen. Da sagt er sich vielleicht schon, na gut, wir wollen doch eh verlieren, was soll's?
Ja gut, das werfen mir einige vor, aber wenn ich das, also ich habe so ein paar Situationen gesehen, wie gesagt, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Gut, ich finde auch gut, dass wir uns die Bälle so zuspielen, dass ich zu den Situationen, die ich gesehen habe, was sagen kann.
Das ist Zufall. Nein, wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Rico ist wirklich live in die Aufnahmen geplatzt.
Und ich sag mal so, er spielt halt gegen einen sehr, sehr guten Wide Receiver. Ich weiß, dass ich den deutlich besser sehe als ihr beide. Und manche Situationen kannst du irgendwann nicht mehr kannst du nicht verteidigen. Davon lebt das Spiel, dass nicht jeder Pass verteidigt werden kann. Und auch ein Xavier Howard oder ein Jalen Ramsey können nicht jeden Ball verteidigen. Und es war extrem. Er hat halt einfach mega ins Klo gegriffen an dem Tag. Und ja, sowas passiert. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt an dem, wir verlieren sowieso lag, sondern, ja, weiß ich nicht. Also, wenn es wirklich daran lag, mein Gott, dann get over it, ehrlich. Stell dich nicht so an. Gut, jeder hat mal so ein kleines Motivationstief und hat mal einen scheiß Tag. Müssen wir die nächsten, na gut, nächste Woche, dann ist Bye Week und dann darauf die 2-3 Wochen mal drauf gucken. Vielleicht ist er dann ja auch schon weg für, was weiß ich, 10 First-Round-Picks oder so. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dafür hat er sich öffentlich zu sehr committed für die Dolphins. Und ja, es passiert. Punkt.
Ja, Tobi, siehst du das auch so? Siehst du auch so, dass
Ja, also ich meine, wenn er sich jetzt von dem dritten oder vierten Wide Receiver von Dallas hätte nass machen lassen, dann wäre das eine andere Nummer gewesen. Aber ich meine, wir reden hier von Amari Cooper, der von den 4 Saisons, die er bislang gespielt hat, 3 mit über 1000 Receiving Yards abgeschlossen hat. Also das ist schon ein richtig guter. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann kannst du gegen den natürlich auch mal scheiße aussehen. Unterstützung hat er ja nicht.
Aber das Schöne ist,
Pass Rush haben wir ja keinen.
Eben. Ja, das Schöne ist aber, nächste Saison kann Cooper Howard die Sachen im Trainingscamp gleich zeigen, dann ist das in der Saison nicht mehr so.
Ja, das befürchte ich nicht, dass wir uns den leisten wollen.
Ich will es, glaube ich, gar nicht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Okay. Aber kommen wir zu der Person, der meiner Meinung nach der Spieler des Spiels war. Unser Quarterback Josh Rosen. Und mit dem verbinde ich dann ganz klar die Frage, kann man nach dem Spiel schon sagen, ja, er kann unsere Zukunft sein? Oder was sagt ihr? Ich will mal ganz kurz ich sage erstmal nichts dazu, ich lasse erstmal Tobi den Vortritt.
Also auf die direkte Frage, kann er das sein, sage ich, er hat zumindest bewiesen, dass er doppelte Verneinung, das nicht ist. Also er hat bewiesen, dass er sein kann, er hat nicht nachgewiesen, dass er scheiße ist. Also er kann mit einer schlechten O-Line arbeiten und er hat ja auch einige gute Würfe angebracht, hat gut gescrambled, also das hat mir sehr gut gefallen, dafür, dass er jetzt halt noch relativ am Anfang der ganzen Geschichte ist. Von also daher, gute 18, Ansätze.
18 von 39 an den Mann gebracht, 200 Yards, ein Passer-Rating von knapp über 45, glaube ich. Das sind nicht die Zahlen eines Franchise-Quarterbacks, oder Rico?
Kommt auf die Franchise an, aber grundsätzlich sollte das besser aussehen. Und ich habe auch das PFF-Rating war nicht ganz so dolle. Aber, also, wie Tobi es gesagt hat, er hat aufgezeigt, dass er gut spielen kann, hatte dann eine Phase, wo er sich eine Auszeit, wo die ganze Mannschaft sich 2 Auszeiten sozusagen genommen hat. Die hat er sich auch mitgenommen, weil er ist ja ein Teamplayer. Und ja, also, da würde ich jetzt, nach einem Spiel kann man da nicht viel sagen. Und jetzt schauen wir die nächsten Spiele, und dann muss man halt mal gucken. Ich denke, so in Woche 10, 11, 12 wird man da schon eine Richtung und eine Tendenz haben. Und dann weiß man ja, ob wir an 2 und an 1 picken oder halt nicht.
Also ich sag ganz klar, nein, das sind nicht die Zahlen eines Franchise-Quarterbacks. Das war mit der O-Line aber auch nicht zu erwarten. Wenn man jetzt davon ausgeht, also im Prinzip ist es bei uns so, dass der Druck keine 2 Sekunden braucht, bis er beim Quarterback ankommt. Ein Quarterback im Schnitt aber 2,3 Sekunden braucht, um den Ball loszuwerden. Selbst jemand mit einem schnellen Release wie Tom Brady. Deswegen sagt man, im Normalfall braucht der Druck nämlich 2,5 Sekunden, bis er beim Quarterback ankommt. Bei uns ist das halt wesentlich schneller. Er war ständig auf der Flucht. Wenn man jetzt rechnet von wegen, sagen wir, der Touchdown von Preston Williams hätte gezählt und die beiden Drops von Williams und von Parker, die auch hätten, vor allem der von Parker, der ja auch hätte dann ein Touchdown sein müssen, wäre gekommen, dann hätte er ein ganz anderes Passer-Rating gehabt. Dann hätte es nämlich ganz anders ausgesehen.
Das ist der von Hans, der eine Flagge hätte sein müssen.
Das mal ganz abgesehen.
Was?
Nein, völlig fair.
Alter, ey.
Junge. Ja, gut, da kann man jetzt natürlich, ne, das Passer-Rating wäre besser, aber ich glaube, man sollte gar nicht so sehr auf die Statistiken gucken. Was ich gesehen habe, ist, er ist zu akkuraten Würfen in der Lage, er hat ein Gefühl für den Druck, läuft nicht in den Druck rein, was zum Beispiel Deshaun Watson immer noch macht, ja, läuft nicht in den Druck rein, er weicht den Druck aus, kann aus der Bewegung auch akkurat werfen, dass das auf Dauer ein bisschen schwächer wird, ist klar. Seine Technik ist gut. Man sieht aber auch die Schwäche, die er letztes Jahr bei Arizona gezeigt hat, immer wieder. Und zwar, dass er teilweise dazu neigt, Verteidiger falsch zu lesen und dadurch in Double Coverage oder sogar Triple Coverage zu werfen. Vor allen Dingen, wenn der Druck kommt, dann neigt er dazu, halt diesen fehlerhaften Read zu haben. Die Frage ist, kann er das im Laufe der Saison ausgleichen und reicht sein Upside? Ich glaube, dass er ein guter Franchise-Quarterback wäre dadurch, nach dem, was ich jetzt schon gesehen habe und was ich hoffe, auch in Zukunft zu sehen. Ich glaube aber, dass es keine Rolle spielt. Denn ich glaube tatsächlich, dass man sich schon lange dafür entschieden hat, dass man egal wen und wahrscheinlich auch mit dem First Overall einen Quarterback ziehen wird beim nächsten Mal. Was schade ist, weil wir uns dadurch, glaube ich, viel, viel wegnehmen. Seht ihr es anders, Rico?
Also, da möchte ich in eine Diskussion einsteigen, die irgendwie so jetzt, seitdem die Cardinals zweimal in der ersten Runde einen Quarterback gepickt haben.
Ganz kurz, sprich dich aus, aber fast nicht kurz, denn wir haben beschlossen, dass wir heute relativ, dass wir versuchen, die Stunde nicht zu knacken.
Okay, gut, sagt mir das vorher. also, es geht darum, kurz, dass man so lange in den ersten Runden, erste, zweite Runde einen Quarterback pickt, bis man seinen Franchise-Quarterback gefunden hat. So, dementsprechend haben wir jetzt Rosen, können den in einem Jahr vielleicht nicht hundertprozentig evaluieren, nehmen dadurch mit dem First Overall zum Beispiel einen anderen Quarterback, haben theoretisch 2 Franchise-Quarterbacks. So, und jetzt stellt sich bei Rosen heraus, dass er es ist, dann kannst du mit dem zweiten machen, was du willst. Kannst du immer noch traden, kannst du immer noch was machen. Ist ein interessanter Ansatz, weil Quarterback die wichtigste Position ist. Dementsprechend, um auf deine Frage zurückzukommen, da weiß ich noch nichts, man beobachtet alles und das sind 3, 4 richtig geile Defense-Spieler dabei. Wenn man nicht unbedingt den Quarterback picken will, sind die Picks anders auch sehr, sehr gut investiert.
Tobi?
Ich habe meine klare Meinung. Ich vertraue den Experten, die sich da seit 2 Jahren mit beschäftigen. Wenn es Tua sein soll, müssen wir dann 1 nehmen. Wenn es nicht Tua sein soll, nicht. Ich würde abwarten, was der Steelers-Pick vielleicht noch wert ist, weil wenn wir an 1 oder an 3 oder sowas nehmen, dann können wir mit 1 wahrscheinlich auch was anderes machen.
Okay. Ja. Rosen wird ja voraussichtlich auch nächste Woche starten. Da spielen wir dann gegen die LA Chargers. Die Chargers sind nicht gut gestartet, 1 und 2.
Spielen auch nicht gut.
Ja, ich habe sie vor der Saison eigentlich als Super Bowl-Contender gesehen. Dann hat aber wieder mal das Verletzungspech zugeschlagen.
Und der Holdout.
Ja, genau.
Ja, genau. Melvin Gordon. Ich glaube trotzdem nicht, dass er groß spielen wird.
Gegen uns spielt er noch nicht.
Nicht?
Ja. Nee, also er ist heute ins Training zurückgekommen und ich habe Adam Schefter gelesen, der sagt, er trainiert zwar heute wieder, aber er spielt erst nächste Woche.
Denn überhaupt, also Melvin Gordon war jetzt längere Zeit nicht dabei. Dann die Verletzung von Hunter Henry, einem mega talentierten Tight End, das zweite Mal hintereinander verletzt, auch sehr bitter. Und die wohl schwerwiegendste Verletzung mit Derwin James, dem dem Cornerback-Safety-Hybriden, der Micah Fitzpatrick locker den Rang abgelaufen hat.
Ja.
Der die Defense zusammengehalten hat, da bei den Chargers, der eigentlich das Puzzlestück war, um sie zum Contender zu machen. Ja, und jetzt sind sie 2-1 gestartet und dürfen jetzt gegen uns spielen. Mit ihrem Anführer Philip Rivers, den ich immer gerne bezeichne als Dan Marino der Neuzeit, als den besten Quarterback der aktuellen Generation, der keinen Super Bowl gewonnen hat. Ja, Rico, haben wir eine Chance?
Man hat immer eine Chance. ob wir gewinnen werden, ich bezweifle es, weil dafür ist die D-Line der Chargers doch zu stark. Und ja, Rivers und Keenan Allen hat letzte Woche dann auch mal angefangen, produktiv zu werden. Und da wir wohl auf Nickel ein kleines Problem haben momentan, müssen wir mal schauen, wie wir den in den Griff kriegen. Weil wenn wir den frei laufen lassen, dann ja, macht der wahrscheinlich 500 Yards und 10 Touchdowns. Etwas übertrieben, aber ja.
Tobi,
was sagst du? Wir haben eine fehlende Konstanz. Wir haben gegen die Patriots eine gute Halbzeit gespielt. Wir haben gegen Dallas eine gute Halbzeit gespielt. Wir können gegen die Chargers maximal eine gute Halbzeit erwarten und dann wahrscheinlich das dritte Quarter geht's wieder dahin. Also ich sehe da keine realistische Chancen. Die Teams, gegen die man gewinnen könnte, kommen nach der Bye Week.
Wobei man auch sagen muss, dass hier Schwäche auf Schwäche trifft. Die große Schwäche der Chargers ist die O-Line mit einem Center namens Mike Pouncey, den alle noch kennen dürften. Der übrigens seitdem, ich glaube, nur ein Spiel verpasst hat, seitdem er zu den Chargers gewechselt ist.
Ja, verrückt.
Trotzdem spielt er in einer schwachen O-Line.
Ja.
Und diese O-Line trifft auf den wohl zweitschwächsten Pass-Rush der NFL. Der schwächste gehört den Broncos.
Das ist so bitter, ey.
Ja. Falls wir unseren Pass-Rush plötzlich gegen diese O-Line entdecken können und dadurch das Spiel längere Zeit offen halten können, sehe ich da eine Chance. Aber unter normalen Umständen glaube ich das nicht. Aber da das letzte Woche so viel Spaß gemacht hat, würde ich mit euch gerne wieder ein kleines Spiel spielen.
Oh nein.
Rico.
Nicht ja. Schon wieder.
Rico, Kyle Allen oder Mike Evans? Keenan Allen meine ich, Entschuldigung, nicht Kyle Allen. Kyle Allen spielt bei den Carolina Panthers Quarterback und ersetzt gerade.
Ich wollte gerade sagen, die Fashioniste hat er mal eben auf den Arsch gesetzt. Keenan Allen oder Mike Evans? Da gehe ich mit Mike Evans.
Okay. Aktuell oder vom Talent her, ist immer die Frage. Sagt er es vielleicht noch bitte dazu?
Overall sehe ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vielleicht Mike Evans so vom Gefühl her, können die sich auch gegenseitig links und rechts regelmäßig was ans Fressbrett hauen sozusagen und sich richtig auf die Mütze geben. Ich sehe Mike Evans aber vielleicht eine Nasenspitze einfach overall vorne.
Tobi, Austin Eckler oder Damien Williams?
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja.
Ich würde ja vielleicht vom Talent oder sowas oder von der momentanen Produktivität Austin Eckler sagen, aber da Damien Williams nun mal eine Vergangenheit hat, auf jeden Fall Damien Williams, ist doch klar.
Okay, dann Rico, darfst du direkt, Rico sage ich schon, Tobi, da darfst du direkt weitermachen. Philip Rivers oder Big Ben?
Da der eine seine Kinder auf legalem Weg bekommt und der andere da eher, eher anderweitig aktiv ist, Philip Rivers.
Nice.
Okay. Rico, Russell Wilson oder Philip Rivers?
Russell Wilson hat den Hintergrund, dass Russell Wilson neben Drew Brees, aber Russell Wilson insbesondere kleineren Quarterbacks die Tür in die NFL geöffnet hat.
Okay. Dann nochmal eine Frage, Rico, und zwar nehmen wir Austin Eckler oder, jetzt muss ich selbst tatsächlich mal überlegen, Matt Breida.
Oh. Na, ich würde, da würde ich. Ist doch nicht. Matt Breida. Ich glaube, Matt Breida ist vom ist auch, das ist auch so eine Nasenspitze. Das sind aber auch Scheißvereine.
Okay. Tobi, als allerletztes, Keenan Allen oder Julio Jones?
Ja, also schon allein von seiner Bedeutung her, von Salary und Dingsbums und allem drum dran, Julio Jones setzt einfach eigene Maßstäbe. Also der ist seit Jahrzehnten gefühlt einer der Top 3 oder Top 5, an dem führt einfach kein Weg vorbei.
Es wäre jetzt geil gewesen, wenn du das so ausgeholt hättest und dann Keen Allen gesagt hättest. Ja.
Aber ich glaube, allein schon an den Vergleichen, die ich gewählt habe mit Keen Allen und Philip Rivers, sehen wir schon, auf welchem Niveau wir uns da bewegen vom Gegner her. Und auch, dass man sieht übrigens auch meine These, dass man mit einem durchschnittlichen Running Back wie Austin Eckler durchaus sehr, sehr weit kommen kann.
Nur haben wir keinen durchschnittlichen Running Back.
Das wäre die nächste Frage.
Sorry.
Im Moment haben wir anscheinend keinen. Aber ich glaube, das ist ein Thema für die Bye Week, dass wir unseren Roster dann nochmal bewerten, nach dem, was die gezeigt haben. Ich weiß nicht, was
das ist eine gute Idee.
Aber es ja, wäre was für die Bye Week.
Das ist eine gute Idee.
Wir sind jetzt bei ungefähr 50 Minuten. Wir haben gesagt, wir bleiben unter einer Stunde. Ich hätte es geschafft. Ich hab euch da durchgehetzt. Ist aber die Frage, möchtet ihr das Ganze vielleicht noch etwas in die Länge ziehen? Habt ihr noch etwas, was ihr sagen möchtet?
Also, ich würde vielleicht noch sagen, weil das in der letzten Woche so gerade auch in den deutschen Medien Thema war, ein gutes Spiel macht aus einem halbwegs vernünftigen Quarterback noch keinen Superstar. Wartet erstmal ab, bevor ihr irgendwen irgendwie bewertet. Also was momentan so bei Daniel Jones oder sowas oder bei Kyle Allen los ist, hallo.
Ja, wobei Daniel Jones nun mal bester Quarterback, Rookie-Quarterback des letzten Jahrgangs ist, ne?
Das stimmt.
Da kann man natürlich was erwarten.
Ja, natürlich, aber der hat gerade jetzt mal ein Spiel gemacht und es wird die Giants jetzt nicht dazu führen, dass sie jetzt jede Woche das Spiel gewinnen, vor allen Dingen jetzt, wo Barkley ein paar Wochen ausfällt. Es wird sich vielleicht etwas positiver bemerkbar machen, aber auf dem Zettel bringt es nicht viel.
Okay. Ja, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, dass Marcus Mariota, sein erstes Spiel war halt Perfect Passer Rating.
Naja,
und jetzt steht er da, wo er steht. Also, das sind beide Spieler mit Potenzial, die beiden Quarterbacks. Sie müssen es halt dauerhaft abrufen und sich weiterentwickeln. Ich sehe bei beiden eine Chance. Ist die Frage, wie sie genutzt wird und wie die Teams um sie herum aufgebaut werden.
Ich möchte dazu mal den Quarterback der Baltimore Ravens aufgreifen, Action Jackson, der in den ersten beiden Spielen ja so aussah, als hätte er plötzlich über den Sommer hinweg es passen gelernt. Er trifft dann das erste Mal auf eine richtig gute Defense und spielt dementsprechend fürchterlich. Klar, sie haben insgesamt relativ gut gegen die Chiefs mitgehalten. Und das lag nicht an Lamar Jackson. Das lag an der Defense. Das lag am sehr guten Playcalling, am sehr aggressiven Playcalling. Ich bin der Meinung, so muss man gegen die Chiefs auch Plays callen. Aber die Accuracy, da hat Lamar Jackson wieder deutlich gezeigt, dass er als Passer einfach noch nicht so weit ist. Das wären meine 5 Cent zum Thema Quarterbacks und Hochjubeln.
Ja. Ja, und deswegen lasst uns den Josh Rosen mal ein bisschen hochjubeln und dann tief fallen lassen.
Naja.
Ja, aber
er ist ja schon mal tief gefallen, von daher.
Ja, und er wird meiner Meinung nach auch wieder tief fallen, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Vielleicht löst er dann ja demnächst Kyler Murray bei den Cardinals ab.
Ja, schön.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt den Deckel drauf. Und sage dementsprechend an alle guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht wieder mal. Ja, es sei denn, ihr wollt jetzt noch was anderes tun, außer euch zu verabschieden. Ansonsten sage ich tschö.
Nö, ciao mit V. Ne?
Ja, danke nochmal, Rico, fürs spontane Vorbeikommen.
Immer wieder gerne.
Ansonsten viel Spaß beim Spielen und wenn ihr auf die Dolphins keinen Bock mehr habt, immer die Gegner der Texans und Steelers anfeuern. Ihr kennt das ja.